ARD. Hass und Rachsucht sind schlechte Kutscher. Sie führen in den Abgrund. Davon war Hugo Junkers überzeugt. Er war Unternehmer und Erfinder. Er schenkte der Welt Motoren, Badeöfen und Flugzeuge. So auch das erste fliegende Metallflugzeug überhaupt. Und das, obwohl die Verhandlungen mit Graf von Zeppelin scheiterten. Ein Flugzeug war für Hugo Junkers ein Instrument der Völkerverständigung. 1919 gründet er Junkers Flugzeugwerk in Dessau.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Hallo.
Dieses Mal geht es um einen ganz besonderen Mann. Wir hatten ja schon mal eine Weltgeschichtenfolge zu einem Ingenieur, dem nichts zu schwören war. Aber dieses Mal geht es um einen Unternehmer, einen Erfinder, Hugo Junkers, geboren im Jahr 1859. Und sag mal, was macht ihn denn so besonders?
Er ist Flugzeugkonstrukteur, er ist Erfinder, das hast du ja schon gesagt. Er war sicherlich auch eine Art sozialdenkender Unternehmer, sprich also Angestellten. Denen sollte es eigentlich auch ziemlich gut gehen, denen sollte es nicht so schlecht gehen wie anderen. Das Forschen war ihm eigentlich elementar und wichtig. Also er wollte unbedingt, das war ihm viel wichtiger als die schnelle Mark zu machen, der wollte unbedingt erfinden, wollte auch für die Allgemeinheit wirken, das ist auch ganz wichtig. Das ist sicherlich ein besonderer Unternehmer gewesen.
Also tatsächlich nicht Unternehmer für, sag ich mal, zur eigenen Bereicherung, nee, ne, und sich da irgendwie auch reich zu machen, sondern mit diesen Gedanken.
Also Reichtum war ihm überhaupt nicht wichtig.
Genau.
Ja, völlig richtig. Das Erste, was man mit ihm in Verbindung bringt, ist ja, dass er derjenige war, der Flugzeug als Verkehrsflugzeug gedacht hat. Also nicht mehr als Waffe oder nicht mehr als Spielzeug für Adlige, sondern tatsächlich das Verkehrsunternehmen rausch gedacht hat. Für mich spielt es noch eine Rolle, dass ich tatsächlich früher immer dachte, dass diese fürchterlichen Flugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen, die Junkers-Flugzeuge, unmittelbar auf sein Wirken zurückzuführen sind. Und damit lag ich eben völlig falsch. Mhm. Das habe ich allerdings dann auch schon vor Jahrzehnten begriffen. Aber irgendwie seitdem habe ich ein bestimmtes Verhältnis zu Hugo Junkers. Der Mann ist mir eben nicht gleichgültig, sondern für den interessiere ich mich dann schon sehr. Und insofern ist mir dieses Feature heute schon sehr wichtig.
Dann wollen wir vielleicht gar nicht zu viel verraten. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ein Flugzeug für jedermann, ein Volksflugzeug. An so etwas hat noch keiner gedacht. Damit betritt Hugo Junkers Neuland. Wieder mal. Im Februar 1929 erhebt sich die Junkers A50, gerne Junior genannt, das erste Mal in die Lüfte. Mehrere tausend Exemplare davon hofft der Unternehmer und Erfinder pro Jahr unter die Leute bringen zu können. Originell, Junkers kooperiert mit Autohändlern, um die Maschine zu verkaufen. Doch das führt leider nicht dazu, die Absatzzahlen in die erhofften Höhen zu katapultieren. Ganze 50 Junioren finden Besitzer, die sich für sie erwärmen können und gleichzeitig in der Lage sind, die für ein Volksflugzeug dann doch recht üppigen mehr als 16.000 Reichsmark auf die Tragflächen zu blättern. Nicht jede Vision kann sich durchsetzen. Eine andere Vision schon. Zunächst getragen von der Junkers F-13 von 1919. Das ist
die Urgroßmutter aller heutigen Verkehrsflugzeuge. Weil sie ist das erste Flugzeug, was mit dem Ziel, Passagiere zu transportieren, konstruiert und gebaut wurde. Zu dieser Zeit war es noch üblich, Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg umzubauen, den Leuten dicke Kombis anzuziehen. Und dann hat man sie mehr oder weniger sicher durch die Gegend geschaukelt. Das Besondere ist, es ist ein Ganzmetallflugzeug. Die anderen waren aus Holzstoff bespannt. Die flogen jeden Tag anders. Und man saß im Freien. Hier hatte man 4 Sitze, Limousine, wie man zu der Zeit sagte. Und die Piloten saßen zwar etwas im Freien, aber doch schon etwas geschützt. Tiefdecker, das ist das heutige Grundmerkmal eines jeden Verkehrsflugzeugs. und einen zuverlässigen Motor.
Sagt Gerd Fucke, Geschäftsführer des Technikmuseums Hugo Junkers in Dessau. Dieses Museum steht ganz im Zeichen des berühmten Namensgebers, einem ideenreichen Erfinder, Workaholic und schon zu Lebzeiten populären Unternehmer mit Werten, die in der Geschäftswelt nicht selbstverständlich sind. Bis heute nicht.
Es ist meine feste Überzeugung, dass nur solche Geschäfte von Dauer sind, die auf moralischer Grundlage basieren. So denken und handeln, dass die Wahrung des eigenen Vorteiles nie in Widerspruch mit der Wahrung der Vorteile des Partners, noch weniger mit den Interessen der Gesamtheit in Widerspruch komme. Wenn ich von einer geschäftlichen Handlung eine Mark Vorteil habe, ein anderer aber 2 Mark Schaden, so muss das Geschäft unterbleiben.
Hugo Junkers erblickt im Februar 1859 das Licht der Welt, in Reit, heute ein Stadtteil von Mönchengladbach. Später schreibt er:
Von erster Kindheit an besaß ich einen großen Hang zum Nachdenken. Ich grübelte den ganzen Tag, indem ich unwillkürlich für das, was in mir und um mich vorging, die Gründe, warum es so geschah, ausfindig zu machen suchte.
Junkers nimmt sich schon bei Zeiten vor,
einstens zum Wohl und Fortschritt der Menschheit zu wirken.
Hugo Junkers kam ja aus einer Unternehmerfamilie. Der Vater hatte oft zu kämpfen mit seinem Unternehmen. Es war also nicht immer sehr erfolgreich. Aber er hat gewissermaßen dieses Gen an einen Teil seiner Söhne weitergegeben und eben in allererster Linie an seinen Sohn Hugo.
Erzählt Armin Fuhrer, Autor einer umfassenden Biografie über den Erfinder. Der junge Junkers muss sehr früh schmerzhafte Eingriffe über sich ergehen lassen. Die Finger seiner linken Hand sind seit der Geburt zusammengewachsen und können nicht gestreckt werden. Allerdings bringen die Operationen keine Besserung. Die Behinderung setzt ihm zu.
Der hat da schon sehr mit gekämpft mit dieser Hand am Anfang. Junkers hat dann, als er dann merkte quasi oder sich eingestehen musste, dass er daran nun mal nichts ändern kann, hat er das so gewissermaßen ins Positive umgekehrt und hat dann eben tatsächlich gesagt, okay, jetzt zeige ich allen anderen, ich kann es mindestens genauso gut wie ihr, also zum Beispiel Sport, am Reck zum Beispiel Turnen oder er hat ja Klavier gespielt, was sicherlich überraschend ist. Aber das hat sich dann auf sein ganzes Leben bezogen. Also das hat am Anfang seinem Selbstbewusstsein eher geschadet. Nachher dann aber für den großen Rest seines Lebens, sage ich mal, hat das sein Selbstbewusstsein eher aufgebaut, weil er gesagt hat, guck mal, ich kann mindestens genauso gut wie alle anderen mit meiner Hand das Leben bewältigen.
Ab 1878 besucht Junkers die Königliche Gewerbeakademie in Berlin, die kurz darauf zur Technischen Hochschule wird. Sein Interesse ist breit gefächert. Er studiert Maschinenbau, Chemie, Physik. Nach 2 Semestern wechselt Junkers nach Karlsruhe. Dann ist wieder Berlin dran, schließlich Aachen, wo er 1883 das Examen ablegt und sich somit Regierungsmaschinenbauführer nennen darf. Junkers arbeitet für den Papa, übernimmt andere Jobs, bildet sich weiter und landet so erneut an der TH zu Berlin, weil ihn die Versuche im elektrotechnischen Labor des Hochschullehrers Adolf Slaby reizen. Slaby empfiehlt 1888 Junkers nach Dessau weiter. Denn dort sucht Wilhelm von Oechelhäuser Junior von der Deutschen Kontinentalgasgesellschaft händeringend nach einem Ingenieur, mit dem er einen leistungsstarken Gasmotor zur Energieerzeugung entwickeln kann. Und 1892 arbeitet sie, die, laut Patent,
Hochdruckgasmaschine mit 2 in demselben Arbeitsraum in entgegengesetzter Richtung sich bewegenden Kolben.
Eine Weiterentwicklung, ein 1800 PS Doppelkolben-Gasmotor, steht später bei Borsig in Berlin. Im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Hochdruckgasmaschine glückt Junkers aber noch die Erfindung eines Messgerätes, seines Kalorimeters, zu der ihm auch Hochschulprofessor Slaby beglückwünscht.
Die schwierige Frage nach der schnellen und einfachen Ermittlung des Heizwertes von brennbaren Gasen hat durch ihren einfachen Apparat eine wahrhaft überraschende Lösung gefunden.
Haben wir auch eins hier. Zwei sogar, ein Original und ein moderneres. Und damit hat er sein Geschäft begründet. Und von dem Kalorimeter hat er in 5 Jahren 30 Stück verkaufen können. Hat viele Medaillen und Urkunden gekriegt, davon konnte er aber nicht so gut leben. Also hat er sich daran gemacht und hat aus dem Kalorimeter den Gasbadeofen entwickelt.
Der Standgasbadeofen wird ab 1895 über die Firma Junkers & Co. vertrieben. Bald gesellen sich auch an der Wand hängende Gasbadeöfen hinzu. Und das Sortiment an Gasthermen und Gasheizungen wächst. Junkers & Co. entwickelt sich zum lukrativen Unternehmen. Hier wird Geld verdient, das der Erfinder in seine Forschungen stecken kann und mit dem er minder erfolgreiche Projekte querfinanziert. Junkers liefert auch Badeöfen für feste Brennstoffe aus und kümmert sich um Badewannen.
Warmes Wasser war teuer, weil Gas teuer war. Also spart man warmes Wasser und zieht dort, wo die Beine sind, die Wanne ein. Da ist sie gefaltet. Auch ein Patent von Junkers.
Beim Verkauf seiner Produkte setzt Junkers auf Werbung, Qualität und seinen guten Ruf.
Das Bestreben, durch Erniedrigung des Preises die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen, führt auf eine schiefe Ebene und unaufhaltsam abwärts. In denjenigen Fällen, wo allein der Preis entscheidet, müssen wir zurücktreten. Wenn wir das nicht tun, so schaden wir uns nach anderer Richtung mehr, als uns die Einholung des Auftrags zu billigem Preis nützt. Es wäre eine verhängnisvolle Kurzsichtigkeit, dieses Verhältnis außer Acht zu lassen.
Trotz der Firma, Junkers bewirbt sich an der Technischen Hochschule in Aachen, wird zum Professor berufen und steht nun vor einer Aufgabe, die ihn aus mehreren Gründen reizt. Zum einen spielen finanzielle Erwägungen eine Rolle, zum anderen darf er nun die Leitung des hiesigen Maschinenlaboratoriums übernehmen. In Dessau setzt er einen Geschäftsführer ein. In Aachen kommt er schließlich intensiv mit dem Fliegen in Berührung.
Hugo Junkers kam dann zum Fliegen kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als er noch in Aachen als Professor tätig war. Er war einfach total begeistert. Das war ja damals eine ganz neue Technik oder eine ganz neue Möglichkeit der Fortbewegung, noch ganz am Anfang in den Kinderschuhen. Und er hat sich eben für solche technischen Dinge immer sehr begeistert und kam auch an der Universität mit einem Professor, der sich mit diesem Thema also hauptamtlich gewissermaßen beschäftigte, in Berührung und war dann so begeistert, dass er sich mit dem zusammengetan hat und dann so erste Entwicklungen betrieben hat.
Junkers erstes Flugzeug, die J1, startet im Dezember 1915. Es ist das erste freitragende Ganzmetallflugzeug der Welt. Sprich, die Tragflächen kommen ohne äußere Verstrebungen und Drähte aus.
Professor Junkers wollte der Welt zeigen, dass Metall fliegen kann. Und da hatte der Professor Junkers ein Projekt, längere Zeit schon in der Schublade, ein Flugzeug in Ganzmetall zu bauen. Er versuchte, Dural zu kriegen. Es war der Erste Weltkrieg inzwischen. Und die ganze Leichtmetallproduktion ging in die riesen Zeppelin-Skelette. Er selbst zum Bodensee gereist und hat dort mit dem Grafen Zeppelin verhandelt. So steht zumindest in den Unterlagen. Aber der Graf hat sich nicht erweichen lassen und hat nichts rausgerückt. Hat Professor Junkers aus der Not eine Tugend gemacht und hat das Ganze in 0,2 mm Stahlblech ausgeführt. 0,2 mm Stahlblech zur Vorstellung. 0,2 mm Stahlblech ist Konservendosenblech. Und daraus ist dieses Flugzeug punktgeschweißt und Rollennaht geschweißt.
Das Problem, es herrscht Krieg und die Militärs können mit dem revolutionären Fluggerät nichts anfangen. Es ist zu schwer und die Steigleistung fällt zu gering aus. Wesentlich mehr sagt ihnen die J4 von 1917 zu. Ein Anderthalbdecker mit Stahlblechpanzerwanne um den Pilotensitz. Ein Modell, das Junkers selbst als zu konservativ empfindet. Um sie in Serie zu produzieren, muss Junkers zeitweise eine von den Militärs gewünschte Zwangsverbindung mit dem Flugzeugkonstrukteur Anton Fokker eingehen, von 1917 bis 1919.
Man traute dem Fokker mehr zu. Fokker hat ja hundertweise das Heer mit Flugzeugen beliefert. Und er war selbst Pilot. Professor Junkers war kein Pilot, er hat gebaut. Und ich glaube, da sah die Heeresverwaltung einen Mangel und meinte, hier den erfolgreichen Ingenieur Junkers mit dem Piloten Fokker zusammenzubringen, mit dem Macher.
Nach dem Ersten Weltkrieg muss das Flugzeug und der Umgang damit neu gedacht werden. Und Junkers weiß wie. Inbegriff dieser Idee wird die F-13, hergestellt durch die 1919 gegründete Junkers Flugzeugwerk AG in Dessau.
Damals galt ein Flugzeug entweder als Sportmobil für reiche Adelssöhne, also sowas bis zum Ersten Weltkrieg, oder als Waffe, als militärisches Instrument. Und Hugo Junkers hat eigentlich als erster gesehen, nein, also das Flugzeug kann doch in Friedenszeiten auf jeden Fall ein Verkehrsmittel sein zur Fortbewegung der Menschen. Aber natürlich waren die Menschen, sah jetzt mal noch gar nicht so weit, es gab ja praktisch überhaupt noch keine Verkehrsflughäfen und sowas. Und deswegen hat er dann, sobald er seine F-13 entwickelt hatte und die dann in den Verkauf gehen sollte, hat er eben versucht, übrigens auch durch sehr viel Werbung, also quasi den Menschen überhaupt erstmal zu erklären, warum eigentlich so ein Flugzeug eine für sie ganz tolle, positive neue Entwicklung ist. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an Steve Jobs mit dem iPhone, der auch das iPhone eigentlich entwickelt hat und dann erst den Leuten erklärt hat, warum sie es brauchen.
Konsequenz aus Junkers Überlegungen, ein Fluglinienetz wird aufgebaut, das London, Lyon, Prag oder Budapest berührt. Das Flugzeug stellt längst nicht mehr nur ein Verkehrsmittel dar. Für den Unternehmer ist es ein Instrument der Völkerverständigung.
Lassen Sie uns das Flugzeug zu einem Kampfmittel der froheren Menschlichkeit machen, welches allen Menschen und allen Nationen Segen bringt und allen Menschen und Nationen Segen zurückholt.
Fordert das Gründungsmitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei in Dessau auf und sagt:
Wirklich besiegt ist erst der Feind, der zum Freund geworden ist.
Zum Wohl und Fortschritt der Menschheit wirken, Junkers möchte das nach wie vor. Diese Herangehensweise an das Leben, an die Menschen, diese Selbstverpflichtung bestimmt auch den Umgang mit den Arbeitern und Angestellten in seinen Firmen. Deren Wohl ist ihm sehr wichtig. Das Geld, das er verdient, sagt Armin Fuhrer, will er in erster Linie verdienen,
um seinen Angestellten und Arbeitern Brot und Arbeit zu geben. Das war sein wichtigster Ansporn quasi. Und er hat sich zum Beispiel auch Anfang der 20er Jahre, als es eine massive Wohnungsnot in Dessau gab, sehr darum bemüht, dort eine Siedlung für seine Angestellten zu bauen. Und zwar jetzt nicht irgendwie so eine Mietskaserne, wie man das in Berlin kannte zum Beispiel, sondern die sollten alle ihren kleinen Garten haben. Also es waren zum Beispiel Reihenhäuser waren da geplant, die sollten alle ihren kleinen Garten haben und sollten sich da wirklich wohlfühlen. Oder wenn einer seiner Angestellten starb, dann kümmerte er sich eben auch um die Familien. Ja, also da war er schon sehr fortschrittlich, aber er war zum Beispiel stets gegen einen Betriebsrat. Also er war Patriarch. Er war so der Vater seiner Unternehmen, sag ich jetzt mal. Das war jetzt nicht seine Formulierung, aber einen Betriebsrat wollte er zum Beispiel nicht haben, weil er befürchtete, in dem Fall würden sich seine Arbeiter und Angestellten dann ja politisieren. Und das wollte er auf keinen Fall.
Das Kapital, die Fabrik, den gesamten geschäftlichen Organismus sehe ich nicht als mein Privateigentum an, sondern als das aller Beteiligten, vom Leiter bis zum letzten Lehrjungen und Tagelöhner.
Sagt Junkers. Mit seinem Wunsch, zum Wohle der Menschheit zu wirken, mit seinem Willen, durch seine Erfindungen, Ideen und den Arbeiten in der Junkerschen Forschungsanstalt das Alltagsleben der Menschen zu verbessern, mit seinem ausgeprägten Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Angestellten und Arbeitern, stellt Junkers, der lieber intensiv nach Verbesserungen an seinen Flugzeugen fahndet, als die schnelle Mark macht, eine Ausnahmeerscheinung unter den Unternehmern dar. Im Vergleich zu heute ohnehin, aber in seiner Zeit ebenso.
Deswegen fanden ihn ja auch andere deutsche Unternehmer und bei weitem nicht nur Flugzeugbauer manchmal so ein bisschen skurril und schrullig und kauzig, was er sicher auch war. Und deswegen stieß er auch in der Politik zum Beispiel auch auf Skepsis manchmal. Also die haben ihn immer so gesagt, naja, der soll mal mehr ins Geschäft denken. Also gerade immer dann, wenn seine Unternehmen gerade nicht so gut liefen, was ja durchaus hin und wieder der Fall war.
Bei dem Gros der Deutschen erfreut sich Junkers freilich großer Beliebtheit. Wegen seiner Persönlichkeit und natürlich wegen seiner Flugzeuge. Neben der F-13 dürfte die U-52-3M, die erstmals 1932 fliegt, die bekannteste Maschine sein. Sie erhält sogar den Kosenamen Tante U. 3M steht für drei Motoren, denn es gibt die U-52 noch einmal in einer einmotorigen Variante.
Ich sehe die Berufstätigkeit nicht als ein notwendiges Übel an, um Geld zu verdienen, weil dieses notwendig ist, um anständig zu leben, das Leben zu genießen, sondern ich sehe in der schaffenden Arbeit im weitesten Sinne den wesentlichen Teil eines vernünftigen und glücklichen Daseins überhaupt.
Im Jahre 1932 sieht es mit dem Arbeiten allerdings schlecht aus. Junkers ist infolge der Weltwirtschaftskrise blank. Was ihn rettet, ist der Verkauf von Junkers & Co., dem Gasheizungsunternehmen, auf dessen Erträge Junkers immer zurückgreifen konnte, wenn sich irgendwo ein Haushaltsloch auftat. Das wird nun künftig nicht mehr möglich sein. Doch Junkers hat sich nur ein wenig Luft zum Atmen verschafft. Denn die Nazis, die 1933 in Deutschland an die Macht kommen, wollen an Junkers Werke heran.
Direkt nach der Machtergreifung, wenige Wochen danach, wollten die Nazis Zugriff auf die Flugzeugproduktion von Hugo Junkers bekommen, die eben als ganz führend in Deutschland und eigentlich fast ja, weltweit galt, kann man sagen. Andererseits wollten sie aber Hugo Junkers selbst loswerden.
Junkers ist den Nazis zu eigenständig. Als Geschäftspartner taugt er nicht. Und so beginnen sie, den Unternehmer unter Druck zu setzen, zu terrorisieren. Über Monate. Mitarbeiter von Junkers werden inhaftiert. Ein Prozess wegen Landesverrats steht im Raum. Er wird erpresst. Ihm wird Verhaftung angedroht. Schließlich kriegen die Nazis, was sie wollen. Junkers überträgt die Rechte an seinen Patenten auf die Junkerswerke und überlässt den Nazis die Aktienmehrheit an den Junkerswerken. Er wird aus Dessau ausgewiesen.
Daraus entstand und entsteht bis heute die Legende im Prinzip, dass Hugo Junkers ein Pazifist einerseits war und andererseits ein Opfer der Nationalsozialisten. Sei mal beim Zweiten ganz kurz zu bleiben. Opfer der Nationalsozialisten war er auch, aber das war eben nur die eine Seite. Und Pazifist war er nie, sonst hätte er zum Beispiel nicht im Ersten Weltkrieg Kriegsflugzeuge gebaut und nicht kurz nach dem Ersten Weltkrieg ein illegales Flugzeugwerk für Kriegsflugzeuge in Russland aufgebaut. Und er hat auch fast zu jeder Zeit Militärflugzeuge konstruiert und gebaut.
Auch könne man Hugo Junkers, meint Armin Fuhrer, nicht nur als pures Opfer der Nazis ansehen.
Das ist auch ein bisschen skurril zu beobachten oder erstaunlich zu beobachten. Während die Nationalsozialisten ihn wirklich mit brutalsten Mitteln versuchten, aus seinen Unternehmen zu drängen, versuchte er immer wieder, sich an Göring und auch an Hitler persönlich, ich nenne es jetzt mal so, heranzuwanzen. Also für ihn waren alle diese Vorwürfe der Nazis nur Missverständnisse. Er durchschaute offenbar nicht, dass die Nazis ihn persönlich loswerden wollten. Er glaubte immer, er müsse das nur mal in einem persönlichen Gespräch mit Göring und vor allen Dingen mit Hitler alles klarstellen. Und dann könnte er, also wie er das immer sagte, so am neuen nationalen Aufbau, und damit meinte er den neuen NS-Staat ja auch, mitwirken.
Als es im Mai 1933 zu einem Gespräch zwischen Junkers und Hitler kommen soll, bereitet sich Junkers sehr genau darauf vor.
Und wollte Hitler also sehr weit entgegenkommen, inhaltlich, und ihm anbieten, dass er zum Beispiel Raketen bauen würde, Hubschrauber entwickeln würde. Alles auch unter militärischem Aspekt, das musste ihm ja klar sein. Aber das Treffen wurde dann einen Tag vorher wieder abgesagt. Und zeigt aber ganz eindeutig, dass er in dem Sinne nicht nur ein Opfer der Nationalsozialisten war.
Die Nazis rauben Junkers nicht nur seine Werke, sie beschädigen auch seinen Ruf. Denn Flugzeuge, die den Namen Junkers tragen, bringen im Zweiten Weltkrieg Tod und Verderben in die überfallenen Länder.
Das ist für unsere Kampfflieger der Augenblick ihres Eingreifens. Jetzt muss Verwirrung und Vernichtung in die Reihen des Feindes getragen werden.
Als am 1. September 1939 die ersten Sturzkampfbomber eingesetzt wurden und die kleine polnische Stadt Wilun in Schutt und Asche bombten mit über 1200 Toten, da war Hugo Junkers ja schon seit einigen Jahren tot und er war auch überhaupt nicht an der Entwicklung dieser reinen militärischen Angriffswaffe involviert. Und ich wage auch, ohne das natürlich belegen zu können, zu behaupten, dass Hugo Junkers tatsächlich so im Laufe der nächsten Jahre, wenn er noch in seinem Unternehmen geblieben wäre, tatsächlich in Konfrontation zu den Nationalsozialisten gegangen wäre.
Hugo Junkers hat in der Geschichte der Luftfahrt gewaltige Spuren hinterlassen. Er war ein ungewöhnlicher Unternehmer, ein genialer Erfinder, dem die Arbeit das Wichtigste im Leben war. Und er hat daran geglaubt, dass das Flugzeug die Menschen und die Nationen einander näher bringen kann.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Mein Ziel ist das friedliche Flugzeug. Hugo Junkers, Erfinder, Unternehmer. Und vielleicht, man möchte fast so ein Danke aussprechen. Weil ich finde, was er erfunden hat, seine Gedanken, das wirkt wirklich so stark noch in unser heutiges Leben mit hinein. Gasbadeöfen, also Gastherme, Gasheizung, solche Badewannen, da möchte ich erst schon mal Danke sagen. Es ist ja auch noch kalt. Aber vor allen Dingen diese Idee und die wirklich umzusetzen, zu sagen, Fliegen ist nicht nur Militär, Fliegen ist nicht nur ein exklusiver Sport für Adlige,
genau.
Sondern das ist neben Bus, Auto, Bahn, ein Verkehrsmittel für Menschen.
Ja, vor allem eben, dass er das schon 1919 weiß oder 1900 noch früher. Also das ist so, dass er eine Ahnung davon hat. Ich meine, in der Zeit, naja, ist er dann auch der Erste, der von Luftfracht spricht und muss ihn dann für wahnsinnig halten, dass er mit solchen Begriffen argumentiert und sich vorstellen kann, dass dann die richtig Transportarbeiten übernehmen können. Und da ist er eben seiner Zeit wirklich sehr voraus. Oder sagen wir mal, ist er echter Visionär in der Zeit.
Ich möchte mir dann immer vorstellen, wie muss das wohl gewesen sein, wenn man mit solch einer Vision konfrontiert wird in dieser Zeit. Ist das dann so wie heutzutage, wenn jemand sagt, wir machen Mondfahrt, aber halt nicht nur fürs Forschen oder für ein paar Reiche, sondern halt für alle, warum auch immer, aus welchem Zweck. So, ne? Und dann, aber hat eine konkrete Idee, wie.
Als Sonderfahrt.
Ja, genau.
So Erde, Kaffeefahrt. Mond, Mond, Erde.
Kaffeefahrt, ja. Also jedenfalls nur um so als Vorstellung, weil wir kennen ja natürlich von unserer Realität so viel schon, was möglich ist. Und sich einfach vorzustellen, was da so eine Glasdecke gesprengt wird und nochmal so was Neues kommt.
Naja, früher hatte ich die krude Hoffnung, ich würde das noch erleben, ehrlich gesagt. Gerade ich wollte ganz gerne.
Halte durch.
Da dürfte ich aber ein bisschen älter werden müssen. Also das sieht jetzt gerade perspektivisch nicht so gut aus.
Ja. Ja. Also ich würde gerne ein bisschen mehr zu Hugo Junkers noch erfahren. Und zwar, du hast ja hier auch so dicke Bücher, zwei wirklich dicke Bücher.
Ja, es ist eine Riesenbiografie mit vielen Sachen, die man eigentlich erzählen müsste. Ich habe so wirklich beim Schreiben auch gemerkt, man kann wahnsinnig viel über diesen Mann erzählen. Und man hat danach immer doch den Eindruck, man hat längst nicht alles erzählt, was man hätte erzählen müssen. Mhm. Aber da sagt dann halt auch die Zeit dann irgendwann, tja, leider Tom ist jetzt hier Schluss.
Ja, zum Beispiel, was mich noch interessieren würde, ist, was vielleicht so ein Charakter er war. Ja, also man kriegt natürlich viel mit von seiner Forschung, von seinem moralischen Kompass und, sag ich mal, Gesellschaftsverständnis. Das sind ja wirklich, es ist genau sehr sozial gedacht, sein Wirtschaftsgedanke, auch dieser Gesellschaftsgedanke ist sehr toll. Aber was war er für so ein Charakter, vielleicht auch so Familienmensch, wenn man da mal in diese Richtung guckt, war er da auch so interessant?
Naja, er ist natürlich immer interessant, weil es ja auch sozusagen ein bisschen aus der Zeit geboren ist. Er ist jemand, der eindeutig die Familie an zweiter Stelle setzt. Also für ihn ist ganz elementar die Arbeit, aber die Arbeit auch nicht als Selbstzweck, sondern die Arbeit wirkend im Sinne einer Fortschrittsidee, im Sinne von für die Allgemeinheit wirkend, also wirklich nicht nur aus Spaß an der Freude und Zeitdruck zu schlagen oder irgendwie Geld zu verdienen, sondern es gibt wirklich einen höheren Sinn und dem ist dann tatsächlich alles untergeordnet. Interessant ist auch sein Frauenbild, um dazu mal ein paar Sachen zu sagen. Also der Mann, der hat Intellekt. Die Frau ist eher dem Gefühl zuzuordnen. Das klingt natürlich nach einer eindeutigen Zuordnung. Und man könnte jetzt daraus den Trugschluss ziehen, muss ich sagen. Er baut eine Wertung auf, dass nämlich der Mann Intellekt vielleicht höher wäre als das Gefühl. Das ist aber bei Weitem nicht so. Also er hat eine ganz andere Zuordnung, weil die Frau nämlich der Natur näher ist als der Mann, der sich inzwischen aufgrund seines Intellektes davon entfremdet hat. Gebührt eigentlich der Frau das höhere Maß. Aha. Und insofern hat er eine andere Vorstellung von Mann und Frau, als wir das heute haben. Es ist natürlich klar immer noch heute nicht tragbar, so ein Bild. Allerdings ist er zumindest jemand, der darauf keine Minderexistenz der Frau ableitet. Insofern ist das vielleicht das Positive daran, wenn man das mal so möchte, wenn man da was Positives sehen will. Ich meine, er ist ja jemand, der sich immer Notizen gemacht hat, der immer Dinge aufgeschrieben hat. Also der auch sehr viel nachgedacht haben muss und das nicht nur über technische Fragen. Und das mag dann auch ein Ausdruck davon sein, dass er zu diesem Rollenbild kommt.
Ja, es ist natürlich auch ein Rollenbild in dieser Zeit, was wir nicht vergessen dürfen, weil allein, wenn man sich überlegt, als damals diskutiert wurde, ob die Frauen das Wahlrecht bekommen oder nicht, das waren ja auch immer diese ganzen Argumente, die mit reingespielt haben. Also passend natürlich zu der Zeit. Ja. In Dessau, was weiß man da eigentlich? Da gab es ja dann auch das Bauhaus, was entstand. Hatte der da irgendwie Kontakte hin? Oder?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die haben sich auch ausgetauscht mit Walter Gropius. Es soll ja auch Möbel geben, die er mal hergestellt hat.
Ach,
und da soll es tatsächlich, na nicht Anleihen gegeben haben, aber ähnliche Ideen gegeben haben.
Spannend.
Es geht um Stahlmöbel.
Ja, das dachte ich mir schon.
Ja, ja.
Was hätte Herr Zeppelin dazu gesagt?
Ja, keine Ahnung.
Das ist übrigens auch spannende Episode, dass der Graf von Zeppelin sich da hat nicht in die Karten gucken lassen wollen.
Also das Ganzmetallflugzeug war ja natürlich für das Militär nicht ernst zu nehmen. Zunächst. Und da stand ja Zeppelin ganz anders da mit seinem riesen Zeppelin-Skelett und dafür waren ja dann die Materialien auch da. Also wie gesagt, diese Hinwendung zum Ganzmetallflugzeug, die findet ja quasi im Krieg statt und die sagen dann okay, aber das ist ja dann auch quasi sozusagen mit einem konservativen Modell von Junkers, womit er dann auch die Militärs erreichen kann. Ich halte das für eine Idee von ihm, um dann doch an einen militärischen Auftrag heranzukommen, eine Art Konzession, die er macht.
Wie war das eigentlich? Du hast es kurz angesprochen in dem Feature, dass es ja Überlegungen von ihm gab, dieses Fluglinienetz aufzubauen. London, Lyon, Prag, Budapest. Aber das hat sich dann ja wahrscheinlich erst viel später entwickelt, oder? Das waren so Ideen von ihm,
schon,
oder
hat
er
das wirklich gemacht? Der macht das schon. Es gibt ein richtiges Flugnetz. Und das Ding ist halt, dass diese Netze aber eben nicht gewinnbringend sind.
Ja, er kann aber ja nicht von 0 auf 100 da die vollgebuchten Flüge irgendwie.
Naja, eben genau. Der Bedarf ist einfach noch nicht so da, wie das Angebot schon ist. Also das ist ja das Interessante. Der hat quasi immer schon den nächsten Schritt im Kopf und macht ihn auch.
Deshalb auch, was ich interessant finde, deshalb auch dieser Schritt zu sagen, die Werbung ist eigentlich mehr so ein Erziehungs- oder Bildungsprogramm, also denen zu erklären, den Leuten, warum sie das brauchen. Nicht um quasi zu sagen, hey, wir haben das hier, das bekannt zu machen, sondern auch wirklich mitzuerklären und deshalb ist das toll.
Genau, das muss sein, ja. Werbung hat hier tatsächlich noch eine ganz andere Funktion, ist nicht einfach nur um ein Produkt irgendwie in irgendein super Licht zu rücken, sondern um tatsächlich hier erstmal den Leuten klarzumachen, hier, das braucht ihr irgendwann mal oder das braucht ihr eigentlich jetzt schon. Fliegt man mit.
Das große Drama eines jeden Erfinders oder einer jeden Erfinderin ist auch das Timing. Weil man kann diese visionären Ideen haben, aber die Gesellschaft muss auch bereit dazu sein.
Ja, du musst zum richtigen Zeitpunkt kommen, natürlich. Und Junkers ist so ein super Fall, wie ich finde. Also er ist immer ein Müh zu früh, aber die Leute sehen es und können damit was anfangen, was er macht. Und ich meine, er macht ja Riesensachen. Die fliegen nachher über den Atlantik von Ost nach West als Erste mit einer Junkers-Maschine. Junkers-Flugzeuge stellen diverse Weltrekorde auf in Dauerflug, in Weitflug, alles Mögliche. Also die sehen schon, dass es tolle Flugzeuge sind, die er herstellt. Und die verbinden sie natürlich mit seinem Namen. Und man kann faktisch beobachten von draußen, dass sich da was entwickelt und dass das irgendwie einen Sinn ergibt. Und die Leute können es nachvollziehen.
Und gerade solche Rekorde bringen ja auch in einer gewissen Weise ein Vertrauen. Jemand, der über den Atlantik geflogen ist, jemand, der so schnell fliegt, das zeigt einem und signalisiert ja einem, das ist auch sicher.
Ja, das kommt mit dazu. Obwohl ja, du hast da natürlich öfter Unglücke in der Zeit und die gehören aber wahrscheinlich im Sinne der Zeit mit zu diesen Pionierleistungen mit dazu. Ich weiß nicht, ob man das damals schon so sieht. Ich vermute das beinahe, dass man das so sieht und ich vermute auch, dass es unmittelbar nach dem Krieg nicht mehr so erschüttert. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das so ist. Gewagte These vielleicht, weiß ich nicht.
Vielleicht eine gewagte These, aber auf der anderen Seite, eine Sicherheit kann ja auch erst entstehen im Laufe des Betriebes. Ne? Man muss ja, man kann ja nicht von Anfang an das Perfekte schaffen, ich meine.
Genau.
Was nochmal so ein Punkt ist, natürlich, wo du gerade den Namen erwähnt hast auch und wie viel der verbunden wurde. Also ja eigentlich ja auch dieses Moralische, diese Pionierleistungen, diese Erfindungen, dafür stand ja dieser Name Junkers. Und dann halt im Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten, nachdem sie ihm das ja weggenommen haben, also diesen Namen behalten haben für diese Maschinen im Zweiten Weltkrieg, die wirklich so viel zerstört und zerbombt haben. Ich habe meistens das Gefühl, vielleicht trügt es, aber das passt halt in diese Strategie der Nationalsozialisten, die Menschen da quasi nochmal ein zweites Mal eigentlich mit zu bestrafen.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so, dass sie also seinen Namen absolut beschmutzt haben. Nicht nur, dass sie ihn also beraubt haben, sondern nochmal beraubt haben oder sagen wir mal um den guten Ruf beraubt haben. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und wie gesagt, das war ja auch mein eigener Irrtum, weil ich auch lange dachte, Junkers ist derjenige, der diese Bomber erfunden hat. Und wie gesagt, dann erst später begriffen habe, dass die Dinge doch ein bisschen anders liegen.
Wie ging es denn eigentlich für ihn weiter, nachdem sie ihm das weggenommen haben?
Das ist nämlich interessant. Die Sache ist ja dann, dass die Nazis ihn dann immer noch nicht loslassen. Dass er wirklich nach wie vor von ihnen bedrängt, bedroht, drangsaliert wird. Kann man gar nicht anders sagen. Also es gibt so diesen berühmten Besuch am 3. Februar 1934, wo eben noch einmal einige Dinge klargemacht werden. Da lebt er ja unten in seinem Landhaus in Bayerisch Zell. Und ihm wurde nochmal klargemacht, er darf die Gemeinde nicht mehr verlassen. Also Bayerisch Zell ist sein Aufenthaltsort. Ich muss jetzt mal gucken, damit ich das alles zusammenkriege. Das ist nämlich gar nicht wenig. Also am 3. Februar erfährt er, dass die Kinder ihn nicht mehr ohne weiteres besuchen dürfen. Sie müssen sich ausweisen und können nur in Gegenwart eines Kriminalbeamten und nur in dringlich notwendigen Fällen sich mit Junkers unterhalten.
Wow.
Angestellte und Arbeiter des Junkers-Konzerns ist jeder Verkehr mit Professor Junkers verboten. Zu diesen Personen gehört auch ihr eigener Sohn Klaus. So, darf also mit ihrem eigenen Sohn nicht mehr sprechen. Mhm. Auf den Hinweis Junkers, dass Klaus zur Gratulation extra von Dessau hergereist ist, will Herr Huber auf eigene Verantwortung hin ihm eine ganz kurze, sich nur auf die Gratulation erstreckende Unterhaltung in Gegenwart eines Beamten gewähren. Die Anordnung, laut welcher Klaus das Haus nicht betreten darf, bleibt bestehen. Das heißt also, die dürfen sich draußen sehen. Er darf also Papa Glückwunsch sagen und dann muss er wieder weg. Also das ist so...
So freiheitsberaubend, so eindringend in das Privatleben. Solch eine, so Terror eigentlich.
Ja, ne? Darf keine Ferngespräche führen, auch verboten. Also das ist krass. Und kriegt doch keine Antwort, warum. Also fragt er nach, warum ist denn das jetzt so und kriegt da keine Antwort drauf. Ein paar Wochen später sind die Verhältnisse wohl wieder anders, weil er dann kann er zumindest wieder in München arbeiten. So im Frühjahr 1934 hat er sich dann mit Metallhäusern beschäftigt. Mhm. Also man hat ihn dann offenbar wieder dort gewähren lassen. Er hat dann ein Versuchslabor und er hat dann da so eine Art Werkstatt oder eine Art provisorische Forschungsanstalt. Das kann er dann machen in München. Also ist ja auch nicht weit weg vom Bayerisch Zell. Also insofern, haben sie die Daumenschrauben vielleicht wieder etwas gelockert, aber im Grunde ist das absolut abartig, was da abgeht, also mit ihm. Also im Grunde, wie gesagt, ihr wichtigstes Ziel haben sie eigentlich schon erreicht und trotzdem lassen sie ihn nicht in Ruhe. Und der Mann ist, wie gesagt, 34 wird er 75. Also das ist alles so wirklich.
Und dann im Jahr darauf
stirbt er dann.
Genau.
Ja, genau.
Hugo Junkers, Erfinder, Unternehmer, dessen Leben so viel größer ist als dieses schreckliche wirklich Ende seiner Erfindungen, die heute noch überdauern. Und das ist ja auch eine sehr schöne Sache eigentlich. Mhm. Und auch, finde ich, diese Moralvorstellungen, die er hatte. Und diese Idee, was für die Gesellschaft zu machen.
Du meinst aber nicht das Frauenbild.
Das Frauenbild nehmen wir raus. Das kreide ich gerne jedem an.
Klar.
Genau. Mein Ziel ist das friedliche Flugzeug. Mhm. Und das hat er geschafft. So wird heute ja auch geflogen, unter anderem. Lieben Dank dafür, Tom. Und ich wollte vielleicht noch eine kleine Empfehlung machen. Und zwar für einen anderen Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von MDR Wissen. Denn wir haben es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, heute die Mondfahrt. Und erstmals seit über 50 Jahren sollen Menschen wieder zum Mond fliegen. Ja, Katy Perry, für alle, die es wissen, die war ja nur im All. Die war ja nicht auf dem Mond für ein paar Sekunden. Und die Artemis 2-Mission, die steht in den Startlöchern. Und unsere Kolleginnen und Kollegen von MDR Wissen, die haben eine ganze Sonderstaffel kreiert. Und zwar von ihrer Serie Große Fragen in 10 Minuten. Und das Thema Mondfahrt hat jetzt eine ganze Sonderstaffel bekommen. Und da sprechen sie exklusiv mit den Astronauten Alexander Gerst, den kennen wir ja sehr gut, und Matthias Maurer, wie gesund Astronauten wirklich sein müssen, wie krank sie eigentlich zurückkommen. Es geht in dieser Sonderstaffel um die Fragen, was wollen wir eigentlich auf dem Mond und wem gehört eigentlich der Mond? Was nützt uns Raumfahrt und können wir den Mars besiedeln? Die großen Fragen in 10 Minuten gibt's jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Und ich würde sagen, weitere spannende Weltgeschichten.
Die gibt's auch.
Und die hören wir in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auch in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anmerkungen, Anregungen haben, dann doch bitte per E-Mail.
Weltgeschichte@mdr.de.
Genau. Und in 2 Wochen gibt's dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschö.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.